Wow, wow, wow. Das Gespräch wird euch einfach umhauen. Es ist einfach so roh und ehrlich. Jennifer Reeves ist die Gründerin vom Bitchfest und erzählt euch ihr Werdegang und wie sie dazu gekommen ist, dieses tolle Festival auf die Beine zu stellen. Viel Spaß dabei.
Hallo Jennifer, schön, dass du hier bist. Wo erwische ich dich denn heute Morgen? Wie geht's dir denn?
Ach, mir geht's sehr gut. Ich sitze gerade hier am Gaming-Schreibtisch von meinem Mann mit der Sonne im Nacken, was sich total schön anfühlt gerade. Ich komme gerade aus dem Garten, aus dem Pool, eine Dreiviertelstunde schwimmen. Und hier der Podcast mit dir ist mein erster Akt des Tages.
Ist auch so ein richtig guter Start für dich, wenn du schwimmen kannst. Ist es so ein Ritual, was du morgens machst?
Naja, sagen wir mal so, also Sport und ich haben eigentlich ein ganz gutes Verhältnis.
Ja.
Manchmal mögen wir uns nicht so oder es ist sehr ambivalent. Es ist ganz schwierig zu sagen, das ist so eine eigene Geschichte für sich, dieses Beziehungskonstrukt Jennifer und ihre Bewegung. ich bin eigentlich jemand, bin ich in Bewegung und mache so 3-4 Mal die Woche Sport. Mhm. Und habe das auch lange Zeit als Me-Time und auch als Erholung und auch als Quality-Time empfunden.
Ja.
Während meiner großen Lebenskrise, während der Pandemie, wo ich ja unter anderem auch meinen Job verloren habe und nicht wusste, wohin mit dieser Energie und sehr wütend war und sehr hilflos, hat sich das Thema Sport aber dann in so eine ganz krankhafte Richtung entwickelt. Da habe ich dann 7 Tage, also bis zum Muskelkrampf und Faserrisse und Schlag mich tot
Sport gemacht. Kompensation quasi in die falsche Richtung.
Genau, genau. Und habe da so einen ungesunden Ehrgeiz entwickelt, dass mir das so gar nicht gut getan hat. Also wirklich so gar nicht. Bin kein Tag aufgestanden, ohne dass der Druck da war. Jetzt muss ich mindestens 2 Stunden sporteln. Genau. Und dann habe ich sozusagen die Leichtigkeit und die Freude daran verloren. Und dann, auch mit therapeutischer Hilfe, das war schon auch ein Thema in meiner Therapie, haben wir das Ganze wieder auf so ein Level runtergeschraubt, wie es für mich wie sich's gut anfühlt für mich, genau.
Wo du was rausziehen kannst, sozusagen.
Genau, wo ich das wieder als Quality Time und als Kirsche und als Add-on und als Me-Time empfinde und nicht als Druck und Zwang. Und jetzt habe ich tatsächlich seit dem Bitchfest, ich habe bestimmt 4-5 Wochen vor dem Bitchfest, also seit Juni, einfach keine Energie und Kapazität mehr gehabt, morgens diese Sportrituale durchzuführen. Also es war einfach nicht möglich. Mhm. Und habe dann aber auch auf meinen Körper gehört und bin jetzt ganz happy und auch ein bisschen stolz, dass ich jetzt seit 3-4 Tagen wieder morgens aufwache und denke, ja, mein Körper hat Lust, sich zu bewegen.
Schön.
Und fange jetzt langsam wieder an. Das war jetzt mal so dieses Beziehungskonzept in wenigen Worten in kurzer Zeit zusammengepackt.
Genau, da sind viele Dinge drin, die ich mir sofort in meinen Kopf geschossen sind, die ich gerne nachfragen würde. Ich würde gerne tatsächlich starten mit deinem Karriereweg. Du bist nämlich in der Eventbranche gestartet, warst da 20 Jahre aktiv und dann kam ja Corona. Und wir wissen alle, was das für die Eventbranche hieß. Es ging wahrscheinlich gar nichts mehr bei dir, richtig?
Genau, also dazu muss man eins wissen. Ich habe so 2-3 große Leidenschaften in meinem Leben, die eigentlich auch so der Antrieb von ganz viel von meinem Tun darstellt. Und das eine ist, ich liebe Live-Kommunikation. Also ich liebe es, Menschen zu begegnen und ich liebe es noch viel mehr, selbst Plattformen zu kreieren, auf denen sich Menschen begegnen. Ich bin auch unheimlich gerne Gastgeberin. Also ich habe auch mal Fun Fact beim perfekten Dinner mitgemacht.
Wow, cool.
Genau, weil ich einfach unheimlich gerne nicht nur den Aspekt des Kochens, sondern eben einfach Leute einladen und ihnen eine schöne Zeit bereiten. Es gibt auch kein Fest privater Natur, das ich nicht irgendwie zum Anlass nehme, um einfach Menschen einzuladen.
Ja, das ist schön.
Und zu feiern. Und diese Leidenschaft habe ich schon ganz, ganz, ganz früh zum Beruf gemacht. Ich habe meine erste Firma ja schon mit 16 gegründet. Mhm. Genau, damals mit ganz vielen Freunden ging es um eine Agentur, die Hip-Hop-Partys in Clubs organisiert.
Ja, geil.
Meine beste Freundin war auch dabei und wir haben tatsächlich eine Party organisiert, die auch positiv und auch Gewinn abgeworfen hat. Danach, das war ja noch in den 90ern, 96, 97, ging dann der große Richtungsstreit unter den 12 Gründern, die während meine Freundin und ich nur straight, authentisch Hip-Hop machen wollten, wollten die anderen dann auch plötzlich Techno-Events machen und dann waren meine Freundin und ich damals einfach schon zu cool dafür und sind wieder raus. Das war meine erste Begegnung mit dem Unternehmerinnentum, genau.
Ja, erzähl vielleicht, ich merke mir meine Frage, erzähl du.
Genau, aber ich bin dann trotzdem relativ früh, schon mit 19, direkt nach dem Abitur, habe ich eine Firma gefunden, eine private Messegesellschaft, bei der ich mich dann ganz unbeholfen zum Praktikum beworben habe. Ich weiß das noch wie heute, ich war 19, es war ein heißer Tag im August. Ich ging ohne BH dorthin und habe mir kurz vor dem Bewerbungsgespräch noch ein Eis geholt und saß dann den beiden Geschäftsführern als 19-Jährige ohne BH Eis essend gegenüber und habe mich für dieses Praktikum beworben. Ich habe den Job gekriegt,
ja.
Und war dann 25 Jahre lang bei dieser privaten Messegesellschaft.
Ah ja, krass.
Und habe mich dann von der Praktikantin zur Projektleiterin, strategischen Leitung und dann später Geschäftsführerin hocharbeitet und bin mit dieser Firma wirklich einmal um die Welt gereist und habe überall auf der Welt große bis mittelgroße Events veranstaltet, von Tokio über Kopenhagen nach Zürich, zurück nach Wien und Hamburg.
Wow. Genau. Das ist ja wirklich, also die erste Frage, die mir gerade eingefallen ist, wenn du schon so früh an die Selbstständigkeit gedacht hast, ist das was, was dir von der Familie her irgendwie bekannt vorkam? Ist dir das irgendwie mitgegeben worden oder ist tatsächlich, wie kamst du mit 16 schon darauf, was Eigenständiges auf die Beine zu stellen?
Also weder meine Mutter noch mein Vater sind selbstständig. Mhm. Also wir kommen überhaupt nicht aus einem Unternehmerinnen- und Unternehmerhaushalt. Meine Mutter ist gelernte Krankenschwester, mein Vater war Einzelhandelsverkäufer. Ich glaube, das, was ich eher mitbekommen habe, ist das Machertum.
Mhm.
Also ich meine, Unternehmen heißt ja tun und machen.
Ja.
Ja, und ich habe hier auch auf meinem Hals tätowiert, einfach machen. Also ich bin jemand, der... wenn er Ideen hat, und die habe ich viele und oft, gerne sofort in die Umsetzung geht.
Yeah.
Und eigentlich schon immer so durchs Leben gelaufen bin mit, ich mache mir mein Leben schön,
yeah,
und gestalte es vor allen Dingen aktiv mit. Ja, also gab schon in der Schule keine Diskussion, bei der Frau Reeves nicht mitgemischelt hat und so weiter und so fort. Auch zu Hause wird viel diskutiert. Also ich bin einfach eine sehr gestalterische, aktive, am Leben teilhabende Person.
Hm.
Und wenn ich Dinge gut fand und sie mir gefehlt haben, habe ich sie halt einfach immer selber gemacht. Und das war eher das, glaube ich, ist dieses Gehen, was mich dazu gebracht hat. Und dann, ich war ja dann einfach wirklich ab 19 bis ja 40 angestellt. Ich war zwar angestellte Geschäftsführerin, aber rückblickend weiß ich schon durchaus, dass das ein Unterschied ist. Wenn man Geschäftsführerin ist, hat man natürlich Verantwortung. Aber mein Gehalt war trotzdem jeden Monat safe auf meinem Konto.
Ja.
Jetzt so komplett in die Selbstständigkeit zu gehen, wo kein finanzielles Netz noch unter mir ist, ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber gleich war ich immer. Ich wollte immer tun und machen und am liebsten sehr selbstständig und unbeeinflusst.
Und dann, kam ja der Punkt, das Corona, dass du das nicht mehr weitermachen konntest, du die Krise hattest, von der du ja eben auch schon so ein bisschen erzählt hattest. Ich glaube, also gefühlt finde ich diese Corona-Krise bei vielen oder bei mir auch noch irgendwie präsent. Ich habe immer noch so eine kopfliche Zeitrechnung vor Corona und nach Corona. Bei mir kam der erste Sohn auch genau 2020 zur Welt, dass es nochmal so ein Cut ist und ich langsam das Gefühl habe, dass ich das aufarbeiten kann, aber genau, es sind halt 5 Jahre vergangen und irgendwie diese 5 Jahre fühlen sich bei mir irgendwie ganz komisch an. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich vielleicht ist, wenn man in so einer Krise steckt. Was hat dir geholfen, zu deinem jetzt Bitchfest zu kommen, also wirklich aus dieser schweren Krise dann die Idee zu fassen und dann auch wieder den Mut, wieder sagen, okay, ich probiere es tatsächlich dann mit der Vollselbstständigkeit, weil das ist ja tatsächlich auch nochmal ein ganz großer Schritt, dann wirklich für seine eigenen Träume loszugehen.
Ja, also ich muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe auch die Zeitrechnung vor und nach Corona. Ich bin im Januar 2020 40 geworden. Mhm. was ja sowieso auch für mich ein sehr einschneidendes Erlebnis war. Und ich habe meinen 40. Geburtstag super riesig groß in Frankfurt in einem coolen Hotel, sehr fancy gefeiert mit dem Motto Glitter Tits and Disco Balls. Und bin dann als Geschenk an mich selbst mit meinem Mann zusammen kurz nach meinem Geburtstag im Februar, März, ja, war das eine Woche nach Tokio geflogen. Mhm. Weil das einfach eine Stadt ist, mit der ich sehr viel verbinde. Und dann kamen wir aus Tokio zurück und es war der erste Lockdown.
Und es ging gar nichts mehr,
Und dann ging gar nichts mehr, genau. Und ich muss sagen, davor, vor Corona, beziehungsweise vor meinem 40. Geburtstag, war ich schon in so einer Umbruchphase. Mhm. Ich war ja sehr, sehr lange bei dieser Firma, habe mich da auch sehr, sehr lange sehr wohl gefühlt. Und irgendwann dann eben nicht mehr. Mhm. Und dann war das schon so, dass ich schon ab, würde sagen, 2018 unzufrieden war und so gespürt habe, da irgendwas fehlt in meinem Leben. Ich lebe nicht das Leben, das ich leben möchte. Da sind noch ganz viele Stärken und Potenziale und aber auch Kompetenzen und auch eine riesengroße Neugierde, die irgendwie so hinter einer Tür sind. Und ich habe mich nicht getraut, durch diese Tür durchzugehen, beziehungsweise ich wusste erst gar nicht so genau, was ist das überhaupt und was verbirgt sich dahinter. Ich habe nur gefühlt, da ist was und war dann erstmal lange Zeit frustriert und habe dann so versucht, im Rahmen meiner Möglichkeiten im kleinen Bereich schon Dinge für mich zu verändern. Ich bin aus dieser einen Firma raus, habe eine andere gegründet, habe aber dieses Nest der Ursprungsfirma eigentlich nie richtig verlassen und habe dann gedacht, okay, ich gründe jetzt auch wieder im Design- und Interior-Bereich. Ich bin ja auch so eine alte Stil-Snobbin, die die schönen Dinge des Lebens eben sehr liebt und schätzt. Und bin dann tatsächlich kurz vor 2019 in diese neue Firma reingestartet mit diesem neuen Konzept und habe gedacht, okay, das ist jetzt die Veränderung, die ich möchte. Das ist jetzt der nächste Schritt in meinem Leben. Mhm. Und bin dann damit so durchgestartet. Und dann kam eben Corona und der erste Lockdown. Und dann hat sich bei mir eben branchenbedingt relativ schnell mein Leben verabschiedet. Ich habe sehr schnell, war Kurzarbeit-Thema, Absagen, Aufschub, Ausstellerinnen anrufen, Sponsoren anrufen, Team entlassen, Team in Kurzarbeit schicken. Also es war einfach eine wirklich Horrorzeit. Und ich muss sagen, ich habe mich mein Leben lang immer über das definiert, was ich tue. Mhm. Weniger über das, was ich bin, sondern über das, was ich tue. Und ich habe auch mein Selbstwertgefühl aus meinen Leistungen gezogen. Also nur, wenn ich geleistet habe, war ich mir selbst was wert und war ich als Person etwas wert. Also nur im Hamsterrad, nur immer mit dem Blick nach vorne gerichtet, immer mit dem größtmöglichen Speed und der größtmöglichen Energieaufwendung, habe ich gedacht, komme ich in Bewegung und bin etwas wert. Und als dieser Job, der die Grundlage dieses Selbstwertgefühls für mich war, wegfiel, ist das Erste gewesen, was eben mit dem Bach runtergegangen ist. Das war mein Selbstwertgefühl, mein Mut, mein Selbstbewusstsein. Ich war komplett orientierungslos.
Ich kann es aber auch so gut nachvollziehen, weil man ja einfach auch so viel Zeit in die Arbeit einfach reinsteckt, einfach weil man da so viel Zeit verbringt, dass das so eine, oftmals bei mir auch, auf jeden Fall ein Teil der Identität wird. Ja, genau.
Ja, bei mir war es nicht nur der Zeitfaktor. Bei mir war es einfach eher so dieses, ich muss leisten. Mhm. Ich habe irgendwie rückblickend mein Leben lang versucht, mir und den Menschen um mich herum etwas zu beweisen. Mhm. Und das lag vielleicht auch daran, dass ich nie studiert habe, also auch nie irgendwie so ein richtiges Zertifikat in der Hand hatte, das bewies, Frau Riefs kann was oder ist was. Mhm. Ja, ich bin direkt nach dem Abitur als Praktikantin bei dieser Firma eingestiegen und habe mich sozusagen quasi selbst da hochgearbeitet, habe mir das alles selber beigebracht und bin dann nie aus diesem Ich-muss-mich-beweisen-Modus rausgekommen, weil ich war ja auch noch sehr jung. Ich habe mit 19, 20 schon Events gemacht auf 10.000 Quadratmeter Fläche, Outdoor-Events, saß damals bei Viva in Köln mit 21 und habe einen riesen Mediendeal mit denen abgeschlossen. Und ich war immer in dieser, ich kann das, ich bin der Beweis mich und dir Pflicht. Und das war es eher. Also Leistung war für mich die Grundlage dieses Selbstbewusstseins. Und als das wegfiel, wie gesagt, bin ich wie so eine Vase zerbrochen. So hat sich das angefühlt. Ich bin wie so eine, wie als hätte man eine wunderschöne Vase Die wunderschöne Vase, da ist wieder, jetzt mein Selbstbewusstsein ist wieder da, wie du merkst, die wunderschöne Vase, wunderschön war ich schon immer, hat man auf den Boden fallen lassen und sie ist zerbrochen und genau so. Und dann ist da ja erstmal nichts.
Ja.
Da ist ja nicht, dass man dann irgendwie denkt, so, und so, also da ist ja
dann erstmal nichts. Ich finde auch, wenn man gerade in dieser Situation steckt und gerade wirklich durch die Scheiße geht, sag ich mal, so ganz unschön, dann sind auch all diese komischen ESO-Sprüche, die man sonst so hört, bringen einen 0,0 weiter. Also dann denkt man sich so, ja, das hilft mir jetzt gar nichts, wenn ich jetzt hier sitze und, keine Ahnung, irgendein Mutmachkärtchen lese.
Das stimmt, also da gebe ich dir komplett recht. Das ist, ich habe mich wahlweise, es waren so zwei Bilder in meinem Kopf, so habe ich mich gefühlt. Entweder ich stand vor einem riesenhaft großen Berg, der mir die Sicht auf alles versperrt hat und der sich für mich auch nicht danach angefühlt hat, als könnte ich ihn erklimmen. Oder das zweite Bild ist, ich stand oben auf diesem Berg und vor mir war eine einzige schwarze Leere. Das ist so dieses Gefühl, das hatte ich eigentlich im Laufe dieser Phase. Und man muss natürlich auch sagen, es kamen ja noch viele andere Faktoren dazu. Ja, ich bin Mutter, meine Tochter war zu Beginn der Pandemie 4, mein Sohn war 10, 12. Also es war einfach dann auch Homeschooling angesagt. Ja, ja. Mein Mann durfte arbeiten gehen jeden Tag. Der arbeitet in der IT-Branche im medizinischen Betrieb. Der war sowas von gefragt, der ist jeden Tag im Büro. Ich war verdammt dazu, mit den Kindern zu Hause zu bleiben. Ich habe diese Rolle gehasst, weil das auch eben keine Rolle war, die ich mir selber ausgesucht habe. Und ich habe mich auch nie als Mutter auf dem Boden sitzend und Lego spielend gesehen. So habe ich nicht gerne meine Zeit verbracht. Ich habe diese vermeintliche Family-Quality-Wolke, fand ich scheiße.
Ja,
also ich habe keine Bananenbrotrezepte hoch und runter gebacken. Ja, also ich war einfach wütend auf alles, auf meinen Mann, auf meine Kinder, auf System, auf alles. Dann war es einfach so, dass ich, und das kennst du vielleicht auch, wenn man so jahrelang im Dauersprint unterwegs ist und dann plötzlich haut dir jemand die Bremse rein, dann stolperst du einfach. Es ist ja nicht so, dass du langsam irgendwie ausbremst und dann zum Still, sondern das haut dir jemand rein und dann machst du einen Überschlag einmal quer über die Autobahn. Und so hat sich das für mich angefühlt. Ich habe auch zwei Kinder bekommen, zum Beispiel ohne eine einzige Sekunde quasi Pause zu machen. Mein Sohn war auf den Tag genau 4 Wochen alt. Da saß ich mit ihm alleine am Stuttgarter Flughafen und bin für 3 Monate nach Tokio geflogen, weil es dort ein Riesenprojekt gab, die ich Projektleiterin war. Und mein 4 Wochen altes Baby, der Eli, ist einfach mit mir mit. Und dann saß ich da 3, 4 Monate mit ihm in Tokio und habe gearbeitet und er saß neben mir im Kinderwagen. Also ich war es einfach auch nicht gewohnt zu pausieren und habe Pause auch nicht als etwas Positives empfunden.
Und wie lange hat es dann gebraucht, bis du wieder so ein bisschen das Gefühl hattest, okay, ich kann den ersten Step gehen, um diesen Berg zu besteigen, den du eben beschrieben hast. Wann kam wieder so ein bisschen Hoffnung oder in die Idee rein, wie es weitergehen könnte?
Ganz lange nicht, aber ich habe etwas getan. Ich habe mir Hilfe geholt. Also, und ohne diese fremde Hilfe würde ich nicht an dem Punkt sein, wo ich heute bin. Es gab einen Tag, das war der 17. November 2022. Da bin ich morgens aufgewacht und habe eine Panikattacke gehabt, einen Nervenzusammenbruch mit Schweißausbruch, mit Atemnot, mit Zittern am ganzen Körper. Das war sozusagen der Gipfel all dessen. Und habe dann zum ersten Mal in meinem Leben auf die Frage, was ist los mit dir, was kann ich tun oder so, keine Antwort gewusst. Und das war der Zeitpunkt, wo ich so gemerkt habe, weil dann ist diese Vase nicht nur zerbrochen, dann ist die auch noch so zerflossen, wie so dieser Schleim, den unsere Kinder gerne haben. Weißt du, so blub. So habe ich mich da gefühlt. Und völlig machtlos. Und genau. Und das war eine Kapitulation meines Körpers. Also da hat mein Körper einfach kapituliert. Und dann habe ich mir Hilfe geholt und habe angefangen mit einer Therapie. Bin zu einem Psychiater gegangen, der mir auch Medikamente verschreiben wollte zu dem Zeitpunkt. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Das war einfach meine ganz persönliche Meinung. Und dann war das nochmal ein Zeitraum von mindestens 8 bis 10 Monaten, in denen ich krankgeschrieben war, in denen ich erstmal lernen musste, die Jennifer neu zu betrachten, ihre Stärken, ihre Schwächen neu zu betrachten, den Kern meines Wesens neu zu definieren und ganz mühsam diese Vase, die da zerbrochen ist, wieder zusammenzukleben. Und ich hatte eine Zeit lang tatsächlich 4 Therapeuten beschäftigt quasi. Es gab den Psychiater, es gab meine Therapeutin, es gab eine Coachin, die dann irgendwann auch so das berufliche Ich unterstützt hat. Und wir hatten noch eine Paartherapie zu dem Zeitpunkt, weil einfach jeder Lebensbereich in meinem Leben angegriffen wurde von dieser Lebenskrise und ich mir für jeden Lebensbereich tatsächlich Unterstützung geholt habe, für was ich dich erstmal wochenlang geschämt hat, bis die Therapeutin gesagt hat, nee Jennifer, du machst es genau richtig.
Ja.
Die Lebenskrise befällt eben das ganze Ich und du hilfst dir halt einfach umfangreiche professionelle Hilfe.
Absolut, also das ist ja auch was was total Sinn macht, weil man, wenn man da drin steckt, ja auch gar nicht mehr geradeaus gucken kann oder auch klar denken kann, sondern die Hilfe absolut oft notwendig ist. Und wie war dein Gefühl jetzt? Vorletzten Monat im Juni war dann ein großes Bitchfest, deine, ich nenne es jetzt mal Wiedergeburt. Stehst da auf der Bühne, Leute vor dir. Wie hast du dich da gefühlt von diesem Weg wirklich zu diesem Wahnsinnsfestival, was du da auf die Beine gestellt hast?
Das Bitchfest jetzt vor ein paar Wochen war ja das zweite Bitchfest. Stimmt. Das erste Bitchfest hat schon im September 24 stattgefunden. Ich habe nach dieser langen Phase eben diese Wiederauferstehung oder Wiederauferstehung ist falsch, aber des Wiederzusammenbaus meiner Persönlichkeit, da habe ich irgendwann eben so diesen Drive, diese Motivation, diesen Vibe gespürt, diese Plattform Bitchfest ins Leben zu rufen. Die Idee zum Bitchfest, also beziehungsweise der Name Bitchfest, den hatte ich tatsächlich schon 2020 oder 2021.
Wie kam der zu dir? War der einfach, ist er einfach aufgeploppt?
Der kam zu mir, der war einfach da tatsächlich, der kam nachts zu mir. Und es formte sich so ein Empowerment-Event für Frauen in meinem Kopf, aber damals war das noch sehr so businesslastig und Unternehmerin und irgendwie Heidi-Di so ein bisschen, statt in weiß, in schwarz einfach, sozusagen. Und erst dann mit der Lebenskrise, mit dem Burnout, mit der Depression, mit dieser Arbeit, habe ich so gespürt und auch mit der Suche nach, du hast vorhin gesagt, dir diese ganzen Kärtchen und Motivationssprüche haben dir nicht geholfen. Ich kann dem nachempfinden, weil ich habe mich in dieser Krise auch nach Vorbildern umgeschaut. Ich habe wirklich gesucht. Wir waren ja dann auch alle irgendwie stundenlang auf Instagram, was ja eher toxisch war. Aber ich habe mich auf keinen dieser Empowerment-Plattformen so richtig wiedergefunden. Ja? Mhm. Irgendwie haben sie alle nur Familie- und Bananenbrotrezepte gefeiert und was auch immer. Also ich habe mich einfach und sahen halt alle nicht aus wie ich. Ja.
Ja.
Also, das war so eine Normschönheit, mit der ich mich jetzt nicht so richtig identifizieren kann, ja. Und habe mich da wieder gesagt nicht wiedergefunden. Und dann hat sich die Idee geformt, eine Plattform für Frauen zu machen, die real ist, die echt ist, die authentisch ist, die Wahrheit spricht, die Vielseitigkeit von Weiblichkeit feiert und nicht die genormte Schönheit, die zulässt, dass wir alle so sein dürfen, wie wir sind und die zulässt, dass wir auch unsere Schwächen zeigen und unsere Masken fallen lassen. Ja, weil ich habe einfach auch während dieser Lebenskrise gemerkt, das größte Empowerment habe ich erfahren, wenn mir eine Frau gesagt hat, ja, ich find's auch scheiße mit meinen Kindern zu Hause.
Ja.
Ich find's auch scheiße, dass ich meinen Job verloren habe. Ich find's, weißt du, so. Das war und nicht, wie toll alles ist. Genau. Und dann habe ich eben mit Hilfe auch dieser Berufscoachin, die Tina Krüger, die ich heute noch feiere und auch immer sehr gerne in mein Universum einlade, von Hell Yeah Coaching, die hat mir dann geholfen, den Mut zurückzufinden, zurück zu mir zu finden. Und dann habe ich im Februar 24 das Bitchfest gegründet als das, was es heute ist und stand dann im September 24, also nur wenige Monate später.
Also ungefähr 6 Monate, wow.
6 Monate später im Stadtpalais in Stuttgart vor 500 Frauen auf der Bühne und habe das Bitchfest eröffnet und habe Rotz und Wasser geweint.
Das glaube ich.
Rotz und Wasser geheult, hat die Chief Bitch.
Ich finde es halt auch so cool und so mega gut, dass du auch gleich in diese Größe gegangen bist. Also du hast nicht angefangen, erstmal nur ein Netzwerkabend zu machen für Frauen. Es hätte ja auch sein können, dass, dass man sagen hätte können, okay, ich probiere das erstmal klein aus oder ich probiere das erstmal hier nur lokal in um die Ecke aus, sondern du hast ja gleich gesagt, du gehst da in einer Größe rein. Und das finde ich wahnsinnig mutig und auch richtig, richtig cool.
Ja, also ich meine, ich habe ja schon, also der Punkt ist ja, ich habe da ja erstmal nicht meine Komfortzone verlassen. Events machen, das kann ich. Ja. Ich habe eben, wie gesagt, Events schon in Tokio gemacht und in Kopenhagen.
Ja.
Und deswegen hatte ich davor keine Angst. Ich habe mir aber natürlich schon auch so Rahmenbedingungen gesetzt, die es mir einfacher machen. Ich habe zum Beispiel ganz klar gesagt, das Bitchfest wird in Stuttgart stattfinden, weil ich bin in Stuttgart. Ja. Ja, ich kann auch Event in Berlin machen, aber ich bin nun mal nicht in Berlin.
Ich fand es auch gerade, dass es nicht in Berlin ist, auch mal cool, weil ich habe das Gefühl, alle Events in dieser Kategorie sind entweder in Hamburg oder in Berlin. Und ja, irgendwie bleibt Süddeutschland, ich weiß auch nicht, nicht so, genau. Von daher
das ist bin ich auch bei dir, total, genau. Für mich war auch klar, es gibt genug Bitches und Raketen auch in Stuttgart. Und Stuttgart ist meine Home City. Und dass ich das nicht irgendwie als kleines Netzwerk-Event angedacht habe, liegt natürlich so ein bisschen an meiner halbamerikanischen Mentalität. Ich mag groß, groß, groß am größten. Ja.
Go big or go home.
Ja, genau, genau. Und genau, das entspricht dann schon eben auch so ein bisschen, wie gesagt, meiner Mentalität. Und ich wollte ja auch schon von Anfang an so viele Frauen wie möglich damit erreichen und dachte so, ich gehe jetzt all in. Und es war auch das erste Mal in meinem Leben, wo ich ganz, ganz alleine gegründet habe. Ich habe in der Summe schon 4 Firmen gegründet, jetzt 5. Aber es ist die allererste Firma, die ich wirklich ohne, ich sag mal, älteren weißen Mann neben mir gegründet habe, der mir sagt, wie die Finanzen laufen zum Beispiel.
Ja, ja. Und was war da deine größte Herausforderung bei dieser Gründung ganz alleine? War das da das finanziell, also das, da bist du ja quasi zu Hause, die Planung, die finanzielle Planung, weil bei so einem Event ist ja auch mit Kosten verbunden oder mit großen Kosten verbunden, die man vielleicht auch vorleisten muss und sowas alles. Was war deine größte Herausforderung in der Planung von dem Event?
Also das ist kein Wahr, also ich spreche da jetzt bewusst nicht in der Vergangenheit. Meine größte Herausforderung seit der Gründung ist oder bin ich eigentlich, also meine Selbstzweifel und meine Ängste, das ist eigentlich der größte Struggle. Es gibt viele Bereiche im Rahmen dieser Selbstständigkeit, in denen fühle ich mich wohl, ja, eben Eventplanung zum Beispiel und so weiter. Es gibt aber umso mehr Bereiche, die ich jeden Tag wie so neu erlernen muss. Ja, am Anfang habe ich ja gesagt, okay, Instagram und Social Media ist für mich ein Thema. Ich war keine Social Media Maus. Ja, also ich bin da kein Native und es war eine riesen Struggle und Herausforderung, da aktiv zu sein.
Nicht
mich vor die Kamera stellen und zu reden. So, ja, das mache ich sehr gerne. Und je öfter, desto besser und so. Ja, gib mir ein Mikro und eine Kamera und ich leg los. Sondern einfach alles, was dazugehört. Ja, das Storytelling, die Content Creation, was ist überhaupt der Mehrwert? Was laber ich da? Wie komme ich rüber? Muss ich da jetzt schneiden? Die ganzen Applikationen, ja, also von eben, was weiß ich, CapCut über InShot über was, all diese Sachen, ja, Musik. Das hat mich total überfordert. Das heißt, ich musste eigentlich seit Beginn der Selbstständigkeit ständig auch immer mehr als nur einen Schritt raus aus meiner Komfortzone. Und das ist aufregend, ja, und verbirgt auch die größte Weiterentwicklung, die ein Mensch machen kann, wenn er aus seiner Komfortzone heraustritt. Aber es ist auch verdammt anstrengend. Es ist auch verdammt fordernd und anstrengend, ständig außerhalb dieser Komfortzone zu agieren. Und wenn du dann auch noch so ein Angry Bird auf der Schulter sitzen hast, ja, das sagt, kannst du nicht, mach's erst gar nicht. Mhm. Es gibt Menschen, die sind schon viel, viel weiter. Guck dir die an, die sind schon so groß, du bist noch so klein, du bist schon 45.
Ja.
Dann wird das alles noch viel schwieriger.
Ja, kann ich total verstehen. 2 Dinge, die mir spontan einfallen. Erstens, hast du in dieser anstrengenden Phase besonders darauf geachtet, dass du nicht wieder in alte Muster zurückfällst, sondern dir bewusst Räume geschaffen hast, wo du wieder aufladen kannst?
Ja, also das Tolle ist ja, ich habe ja im Grunde genommen mein Leben zum Beruf gemacht. Ja, das heißt, meine Therapie, die ich gemacht habe, das Coaching, all diese Gespräche, die ich geführt habe, das sind ja alles Impulse, die ich jobbedingt ständig wieder hervorholen darf. Mhm. Ja, also das Thema mentale Gesundheit, das Thema Selbstzweifel, Mut und Energie und Ausgleich und Gleichgewicht, das sind ja Themen von meinem Bitchfest, mit dem ich tagtäglich agiere. Und das ist, also ich habe das Bitchfest schon auch einfach für mich gegründet. Ja, das ist ein ständiger Heilungsprozess, den ich da mache, und ich lasse jetzt einfach noch ganz viele andere Frauen dran teilhaben, ja, und versuche so die Reise nicht alleine zu meistern, sondern eben gemeinsam mit anderen Frauen in der Verbindung. Ja. Und deswegen, natürlich habe ich diese ganzen Impulse, die ich auch damals mitgenommen habe, nach wie vor im Kopf und versuche, die auch umzusetzen. Ich habe ja ein Riesenpaket an Übungen und Impulsen, die ich damals mitbekommen habe, die ich heute noch anwende. Aber es ist auch ein Trugschluss. Sorry, es ist auch ein Trugschluss zu sagen, man ist irgendwann fertig.
Ja.
Ich habe gestern nach über einem Jahr wieder eine Therapie angefangen. Mhm. Gestern bin ich wieder zu meiner Therapeutin, weil ich merke, oh Jennifer, da sind wieder die Warnzeichen. Ja, du hast wieder das Gefühl, dass alles um dir zusammenzubrechen droht. Du musst dir da wieder Hilfe holen.
Ja, aber du hast es schon, die Warnzeichen früher erkannt wie beim letzten Mal. Von daher ist da jetzt schon was gelernt. Aber hast du eine kleine oder eine Lieblingsübung, die dir super gut hilft? So deine Go-To-Entspannungsübung, die dich ein bisschen wieder erdet und zu dir bringt?
Also ich würde jetzt gerne keine Go-To-Entspannungsübung teilen, sondern ich würde jetzt gerne eine Go-To-Selbstzweifel- und Mutübung teilen.
Ja, sehr gut.
Weil die hat tatsächlich, also es gibt ganz viele Übungen, wie gesagt, und Impulse, und die Summe all dessen ist, zeichnet mich natürlich heute aus und ist auch eine Kraftquelle für mich. Aber es gibt eine Übung, die hat mich nachhaltig geprägt und die feiere ich heute noch ab und kann sie auch jeder Frau da draußen empfehlen. Und zwar hat mir die Übung, die Tina Krüger, die hatte ich vorhin schon erwähnt, beigebracht. Und die heißt Erfolge integrieren. Mhm. Und zwar der Hintergrund ist, ich hatte es ja schon erzählt, ich habe mein Leben lang versucht, mir und anderen etwas zu beweisen. Und habe, wenn ich mir den Lebenslauf so angucke von mir, denke ich so, krass, also ich weiß gar nicht.
Wer ist diese erfolgreiche Person?
Ja, genau. Und ich habe es aber Zeit meines Lebens nicht geschafft, diese Ereignisse, diese Erfolge, diese Leistungen mit mir zu verbinden oder mit mir in Verbindung zu bringen. Ja. Ich bin eigentlich mein ganzes Leben in Gesprächen immer, habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich sage, ah, da hatte ich nur Glück, da war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, die Kraftanstrengung war gar nicht so hoch, also kann es auch nicht so schwer gewesen sein und so. Also ich habe mich immer so selbst klein gemacht. Und diese Übung Erfolge integrieren, dient eben dazu, dass man sich mit dem, was man geleistet hat, auch wieder in Verbindung fühlt. Und die geht so, und auch wenn es cheesy klingt, die ist mega geil. Ja, also ja, man muss die wirklich einfach mal durchziehen. Und zwar ist es so, ich habe mir meinen Lebenslauf genommen und habe mir daneben Karteikärtchen gelegt. Mhm. Und habe dann einfach mich so ein bisschen an meinem Lebenslauf entlang gehangelt und habe auf jede Karteikarten eine Ereignis oder Leistung geschrieben, die ich so vollbracht habe. Ob das jetzt, ich habe ein super Abitur, ich habe hier die Beförderung bekommen, ich habe da eine Gehaltserhöhung, ich habe ein schwieriges Gespräch gemeistert, ich hab die Wohnung renoviert, ich habe ein Kind bekommen, ich habe mich scheiden lassen, was auch immer war es. Ja. Also wir haben ja alle solche Themen, die uns eben übers Leben begleitet haben oder die wir einfach geleistet haben. Und auf diese einzelnen Karteikarten kommen nicht nur Erfolge, vermeintliche, sondern es kommen auch Schicksalsschläge oder Misserfolge. Mhm. Eben zum Beispiel, ich habe mich scheiden lassen, sage ich jetzt mal. Oder ich habe einen Menschen verloren. Oder da war eine Krankheit. Oder ich habe da nicht den Job bekommen. Genau, schreibt das alles auf Karteikarten. Und am Ende habt ihr dann hoffentlich ein hübsches Stapelchen an Karteikarten, wo eben eure Leistungen draufstehen. So, jetzt nehmt ihr diese Karteikarten, nehmt euch ein bisschen Zeit und Raum. Stellt euch mit diesen Karteikarten vor den Spiegel. Wirklich, jetzt kommt der cheesy Teil, aber er wirkt. Stellt euch vor den Spiegel, guckt euch in die Augen und lest euch sozusagen nach und nach diese einzelnen Karteikarten vor und schaut euch dabei in die Augen. So, und immer dann, wenn ihr eine Karteikarte habt, ich habe da ein super Abitur gemacht, und ihr merkt, das sinkt so in euch ein, dann tut ihr die Karteikarte weglegen. Wenn ihr aber eine Karteikarte habt, wo ein Ereignis steht und da sagt dann euer Mindset sofort, ah ja, nur Glück gehabt, war doch gar nicht so schwierig, dann legt ihr die Karteikarte wieder nach hinten auf den Stapel. Mhm. Und ihr lest euch die Sachen dann so lange vor und guckt euch in die Augen, bis der Zeitpunkt gekommen ist, wo diese einzelnen Leistungen sich wirklich mit euch verbinden. Und ich sag euch, das ist eine wahnsinnig tränenreiche, sehr, sehr, sehr emotionale Übung. Und ich habe jedes Mal, wenn ich die gemacht habe, wenn ich mal wieder so einen Tag hatte oder eine Phase, wo ich dachte, ich schaffe das nicht, habe ich mir diese Sachen hervorgeholt. Da kommen ja immer wieder neue Sachen dazu. Und habe danach gedacht, Jennifer, scheiße, du warst in deinem Leben schon für ganz andere Dinge mutig und hast die Energie und Kraft aufbringen müssen und können, als das, was jetzt vor dir steht. You survived und du bist auch ein ganzes Stück weitergekommen. Und das finde ich eine tolle Übung und kann die nur jedem integrieren. Und ich hoffe, ich habe sie ordentlich erklärt.
Nee, also für mich total, also ich habe sie gut verstanden und kann es total nachvollziehen, dass sie so powerful ist. Und ich glaube, gerade durch das laute Aussprechen vor dem Spiegel, dass es ganz, ganz viel mit einem macht. Weil manchmal hat man das Gefühl so, ja, ich weiß das schon, aber denk das nicht aus. Und vor allem das Laute in die Welt bringen ist nochmal wirklich so next level.
Genau.
Cool. Dankeschön dafür. Und gerade, wenn wir beim Thema Aussprechen sind, das ist das, was ich bei dir auf deinem Instagram-Kanal auch so mir aufgefallen ist oder ich, dass du ganz viele Dinge einfach tatsächlich aussprichst, die dich gerade so beschäftigen, sei es eine persönliche Geschichte oder auch jetzt die finanzielle Planung des nächsten Festes, wo du gerade ja dran bist und du dann ganz ehrlich, wie es im Moment halt ist und nicht schon mit der Lösung parat, sondern noch im Problem steckend, das aussprichst und teilst. Und ich glaube, dass viele Frauen einfach berührt und teilt, weil wie du schon sagtest, das Aussprechen von Situationen, wo es noch nicht perfekt ist, wo man noch nicht den Weg hat, das ist gerade, wo man drin steckt in der Situation. Das ist macht so authentisch und da können, glaube ich, ganz viele mitfühlen. Mich inklusive, ich kann da total mitfühlen.
Dankeschön. Ich bin da gerade so ein bisschen am struggeln. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe gestern so einen Fragesticker gemacht, weil ich so in meine Community mal fragen wollte, hey, ist das, was ich euch erzähle, überhaupt relevant? Ja, hat es für euch einen Mehrwert und so? Weil ich erzähle einfach tatsächlich ja wirklich wie so ein Tagebuch aus meinem Leben heraus, ja.
Ja.
Ohne jetzt, wie du richtig sagst, gleich Lösungen zu präsentieren oder das finale Ergebnis, sondern ich nehme einfach meine Community mit auf meinem Weg, so. Und struggle dann immer und bin da auch immer sehr verunsichert, ob das tatsächlich irgendwie jemandem hilft, weil das ist ja mein Ziel, ja. Ich mache das ja auch für mich, ganz klar, weil mir hilft es, die Dinge auszusprechen, aber ich möchte ja auch, dass andere Frauen davon profitieren.
Ich glaube schon, also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, dass ich immer so eine stille Mitleserin in Kanälen bin, dass ich das total fühle und auch dann, wie bei dir, total toll und dankbar finde und sehe, okay, es gibt noch Frauen, die in derselben Situation sind, die auch große Pläne haben und große Herausforderungen haben, aber nicht dann gleich auch auf Social Media agieren, weil Alltagskokolores, die Kinder irgendwie schreien und man dann schnell weiter swipet, was eigentlich manchmal schade ist, weil du da nicht das Feedback bekommst. Aber ich glaube, davon gibt's halt bestimmt noch viel mehr Frauen, die stille Teilhaberin sind, aber es denen trotzdem super viel bringt.
Dankeschön. Ja, ich habe auch, ich muss nachher mal gucken, wie so die, also ich habe heute Morgen natürlich schon mal reingespickelt in meine Umfrage zum Thema Mehrwert von meinem Real-Content und aktuell steht es bei 89%.
Ja.
Sagt und ob. Also von dem her, das gibt mir ein gutes Gefühl und motiviert mich auch weiterzumachen. Ja. Genau.
Mhm. Ich würde gerne nochmal, ich habe noch eine Frage im Hinterkopf, weil du es gerade in so einem Nebensatz vorhin gesagt hast, dass du jetzt 45 bist und manchmal das Gefühl hast, nochmal neu zu starten. Aber auch hier weil man ja oft suggeriert bekommen hat, dass man in einem gewissen Alter, was auch immer das heißen soll, es geschafft haben. Ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Händen, was auch immer geschafft heißt. Aber man kriegt ja super oft einfach so gezeigt oder man sieht es, dass man, keine Ahnung, ab 40 das Riesenhaus und Millionen auf dem Konto haben muss und was auch immer irgendwie das Leben auf der Kette haben sollte. Aber
also ich
das ist
davon.
Ja tatsächlich. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch Zweifel. Ich bin jetzt 37? Ja, 37 und ich glaube nicht, dass ich in 3 Jahren dann irgendwie wie jetzt hier 40, dass es bis dahin da ist. Also von daher. Aber ja, genau, und da fragt man sich schon, oder ich frage mich dann so auch oft, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwie was man auch immer machen kann, irgendwie die falsche Investition getätigt, die falsche Entscheidung getroffen? Und da auch in die Repräsentanz zu gehen und tatsächlich auch zu zeigen, okay, das Leben geht auch anders, beziehungsweise es ist nicht die Norm, das zu haben, was einem so oft in der Werbung auf Social Media oder sowas begegnet. Das wollte ich nochmal einfach betonen, dass ich das so schön finde, dass ab einem gewissen Alter, in Anführungszeichen, das hört sich zwar nicht, wenn wir 80, aber ja.
Aber du hast schon recht, also das ist ein Thema, mit dem ich sehr struggle tatsächlich. Mhm. Ich bin jetzt 45 und ich habe nichts von dem, was man vermeintlich als geschafft oder erreicht bezeichnen würde. Ja. Wir haben kein Eigentum, ich habe keine Millionen auf dem Konto, also zero. Ja. Wir haben keinen fetten Urlaub geplant mit den Kindern, weil wir ihn uns einfach nicht leisten können aktuell. Und es ist schon, ich struggle damit, ja. Also ich struggle damit und es ist schon so, dass ich rückblickend denke, so hätten wir nicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht doch einen anderen Weg gehen sollen, ja. Aber eins weiß ich, also und es ist auch, ich habe da auch jetzt noch keine Lösung für. Ich merke nur, dass der Struggle und dieses hätte doch wenn und hätte können und so, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Das tut mir überhaupt nicht gut. Es lähmt mich so, dass ich noch nicht mal mehr nach vorne gucken kann. Und und dann ist auch immer wieder so, ich finde, man ist dann auch gezwungen oder man ist dann auch angehalten, auch so sein eigenes Leben mal zu betrachten und auch zu reflektieren und zu sagen, scheiße, ey, ich bin gesund. Mhm. Ja, meine Kinder sind gesund. Ja, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir haben, weißt du, wir müssen nicht um unser Leben fürchten. Ja, ich habe eine Familie, die da ist, die mich auffängt. Ja, also ich sitze hier mit dir hier im Podcast als privilegierte Frauen. Ja. Und das ist doch einfach mal ein Fakt. Und und sich da auch immer mal wieder zu erden und runterzuholen. Mhm. Und die Perspektive klar zu machen. Und und scheiße, ey, wer hat denn unbedingt mit 40 ein fettes Haus und 1 Million auf dem Konto? Ja. Also weißt du, das ist ja so ein Quatsch. Und und dass ich da in den Austausch gehe und ich sag dir, wenn ich jetzt meine Community frage, ja, dann ist das wahrscheinlich genau andersrum. Dann haben 10% das Haus und 90% sind genauso wie wir am Struggeln.
Ja.
Und das ist eben die Norm. Und die ist total okay. Und klar ist es wichtig, immer mal wieder zu gucken, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen oder. Aber ich würde lieber schauen, so bin ich heute an dem Punkt, wo ich jetzt eben sein kann und sein darf und auch mit den Kapazitäten und den Rahmenbedingungen, die mir eben zur Verfügung stehen, und habe ich meinen Blick nach vorne gerichtet oder nach hinten, ja?
Ja, genau.
Weil hinten kann man nach vorne gerichtet.
Ja. Man kann es ja jetzt eh in der Vergangenheit die Entscheidung nicht mehr zurückdrehen, sondern nur noch in der Zukunft vielleicht andere Entscheidungen treffen oder gucken, wie sind meine Ziele und wie könnte ich die erreichen. Gibt es Entscheidungen konkret für dein Festival, die du gesagt hast, oh, das hätte ich anders machen können oder ist was besonders gut gelaufen, wo du es gar nicht so gedacht hättest? Welche Überraschungen, positiven wie negativen, war beim Festival?
Also mich haben ganz viele Dinge auf der Reise überrascht. Ich habe zum Beispiel anfangs immer gedacht, meine Zielgruppe sei jünger. Weiß ich auch nicht, warum ich dachte, dass ich mit 45 die 25-Jährigen anspreche. Ja, so, bis ich mir mal so gedacht habe, ja, ich erzähle ja aus meinem Leben und aus meinem Struggle. Ja, und mit 25 schien mir auch noch die Sonne aus dem Arsch.
Ja,
ja, da war auch noch irgendwie alles leicht. Und ab 40 fangen dann halt irgendwie so die Dinge an, über die man eben auch irgendwie nachdenkt und so. Ist ja klar, dass ich mein Alter anziehe. Ja, das fand ich so krass. Oder was heißt krass, fand ich interessant. Was ich krass toll fand, das war aber so ein bisschen Hoffnung, aber ich habe diese Hoffnung ja nie so richtig visualisieren können. Ich habe das Bitchfest genannt, ja, weil ich ja auch diese Begrifflichkeit Bitch so für mich anders definiere, ja.
Ja.
Und nur weil ich das so für mich definiere, heißt das ja noch lange nicht, dass das andere Frauen auch für sich so definieren. Mhm. Und ich war ja auch nie so sicher, wen ziehe ich denn damit an, ja.
Ja.
Und als ich dann auf meinem ersten Bitchfest stand auf der Bühne und natürlich jetzt auch vor ein paar Wochen auf dem zweiten und so in die Menge geguckt habe und gesehen habe, scheiße, das sind so wunderschöne, so vielfältige,
ja,
so einfach krass Ausstrahlung, weißt du, so Feuerflammenraketen,
ja,
die da sitzen, ja, jede für sich in einer individuellen Schönheit und so verschieden, da dachte ich so, ja, das ist so. Das macht mich so am meisten stolz, dass es mir mit dieser Plattform gelungen ist, so viele verschiedene Frauen aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Styles und Backgrounds und so weiter unter dieser Marke Bitchfest zu vereinen und dass wir da so in diese Verbindung miteinander gehen. Und ja, alle Farben, alle Formen, alle, also es ist, und das ist... das finde ich einfach toll. Das macht mich stolz, muss ich ganz
ehrlich sagen. Gab es auch Leute, die negativ auf den Namen reagiert haben?
Nur ganz wenig. Also ich habe ja den Shitstorm schon so ein bisschen erwartet. Ja, ich hatte mich schon so gewappnet. Ja, und kann jedem, der fragt, auch irgendwie in wenigen Sekunden genau erklären, warum mein Bitchfest eben nur mein Bitchfest heißt. Ja. Aber ich musste das gar nicht so oft.
Okay.
Ich musste das gar. Also es kam vereinzelt, ja, aber. Aber ehrlich gesagt,
okay.
Ich hätte mir manchmal sogar noch ein bisschen mehr gewünscht, diese Diskussion auch zu führen, weil das ist ja genau das, was ich tun will. Ich will ja uns Frauen dazu animieren, die Bitch in uns rauszuholen und laut zu sein und mutig und ja, wow, zu sagen zu den eigenen Bedürfnissen und Wünschen, ja.
Ja.
Auch wenn es aneckt und auch wenn es wehtut.
Ja.
Und auch wenn wir in den Konflikt gehen müssen, ja, das ist ja nichts Schlimmes. Und deswegen hätte ich gerne über diese Begrifflichkeit Bitch gesprochen, noch viel mehr. Aber viele haben es offensichtlich von Anfang an
schon verstanden gefühlt
und sind da einfach mitgezogen. Und das,
ja,
finde ich geil.
Ja, cool. Ja, gerade was du sagtest, das in den Konflikt gehen, das hat gerade total mit mir resoniert, weil das ein Thema ist, an dem ich arbeite, weil ich sonst gerne Konflikten aus dem Weg gehe. Also immer noch, aber ich werde besser darin, um halt die negativen Sachen, keine Diskussion, es einfach zu haben, bla bla. Und deswegen, dadurch ist aber viel Recht mache und so nicht für mich einstehe. Und da übe ich gerade total drinne, nicht so konfliktscheu zu sein, sondern auch mal in den Kampf zu ziehen, sozusagen.
Ja, und zwar mit wehenden Fahnen.
Ja.
Das ist genau das, was ja eben auch eine Bitch für mich ausmacht. Ja, eine Bitch ist laut und die ist auch unbequem und die eckt auch an und die hat auch keine Angst vor Auseinandersetzung. Sie ist aber auch gleichzeitig eine Frau, die aufsteht und sagt, ich brauche Hilfe, mir geht's nicht gut. Es ist,
ja,
ein Scheißtag, mir geht's, ich habe Angst vor dem, was kommt, vor mir selbst, vor meinen Kräften. Also die einfach nah bei ihren Emotionen und Gefühlen ist und auch, und wenn es Wut ist, ist es Wut und die ist total, ja, angebracht und in Ordnung. Und ich wünsche mir das so sehr für alle heutigen Frauen und aber auch für die nachwachsende Generation an jungen Mädchen, einfach für sich und ihre Bedürfnisse einzustehen und und da auch einfach wirklich den Mund aufzumachen. Und weil, also niemand anderes ist ja für unser Glücklichsein verantwortlich als uns selbst. Und ich sage das auch immer meiner Tochter, ich versuche das ihr immer so zu erklären, die ist ja jetzt 10 und meine Mini-Bittchen-Ausbildung sozusagen. Und dann sage ich ja auch immer früher noch, als sie irgendwie im Eiscafé stand und sie hat halt 50 verschiedene Eissorten vor ihr, dann sagt sie doch auch, welches Eis sie will.
Ja.
Ja, und so ist das Leben auch. Und wenn du nicht sagst, was du willst, wird es dir halt auch keiner geben.
Genau. So toll, dass du diese Sachen rausbringst. Ich bin der festen Überzeugung, dass das einen Mehrwert bringt und die Leute erreicht, die es erreichen sollen, weil wir brauchen das viel, viel, viel mehr. Gerade die Sachen, die den Frauen meistens gleich abgesprochen wird, wie diese Wut, diese Lautstärke, all diese Aspekte auch leben zu dürfen und dass es nicht verkehrt ist, sondern gerade darin auch eine Power steckt.
Da ist eine Riesenpower. Wenn wir Frauen uns zusammentun, das kannst du gar nicht glauben. Also das habe ich auf dem Bitchfest auch jedes Mal gespürt und das spüre ich auch fast täglich in meiner Community. Wenn wir Frauen uns zusammentun und wirklich echt zueinander sind und diese Wut, die wir haben dürfen, aber eben auch alle Emotionen, die wir eben fühlen, mit Ängste, mit Zweifel, mit Unsicherheit, mit Wut, wenn wir das irgendwie miteinander teilen, das ist tatsächlich, also das ist für mich auch die allergrößte Kraft, die ich je in meinem Leben habe spüren dürfen.
Ich hab,
mehr davon.
Ja, ich habe letztens ein ganz cooles Zitat irgendwo gelesen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es ging, aber es war irgendwie so, die Gesellschaft soll froh sein, dass die Frauen nur Gleichberechtigung haben wollen und keine Rache.
Das habe ich auch gelesen. Das habe ich No Revenge. Ja, ja. Ich habe den aber auf Englisch gelesen oder so.
Ja.
Ich will Rache.
Ich meine, es würde uns doch zustehen. Also dann sollen sie wirklich froh sein, dass es nur die Gleichberechtigung ist.
Genau. Du, aber eben wie gesagt, also jede Frau auch so in ihrem eigenen Mikrokosmos, laut sein. Und da kann man schon dem einen oder anderen, der einem wehgetan hat, auch hin und wieder mal ins Bein pinkeln. Finde ich auch nicht schlimm.
Ja, sehr gut. Und du planst, nächstes Jahr geht's weiter mit deinem Festival. Das Datum steht in Stuttgart. Man kann sich Tickets kaufen, gerade auf dem Early Bird, habe ich gesehen.
Ja, also Early Bird ist jetzt wieder vorbei. Es gab 100 Tickets.
Okay.
Ja, es gab direkt 100 Tickets vom Start, als ich das Datum gedroppt habe für einen günstigeren Preis. Aber Spoiler, Sneak Peek, ich glaube, ich mache mit bei Black Friday. Ich glaube, ich mache mit bei Black Friday. Da wird es dann, glaube ich, wieder eine ganz coole Aktion geben. Ja, genau. Also das Festival geht weiter in die nächste Runde, das große Festival. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Dinge, wie ich versuche, meine Message irgendwie an die Frau zu bringen. Es gibt meinen Podcast. Ich habe ja auch einen, der kommt jeden zweiten Mittwoch.
Wer auch den super Namen hat, Bitch Please. Also es passt alles wunderbar bei dir in deinem Universum zusammen.
Bitch, please, genau. Ja. Genau, so heißt mein Podcast.
Ja, ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes. Wie viele Tickets musst du verkaufen, dass es auf jeden Fall stattfindet? Hast du da eine magische Schwelle?
Naja, also ich hatte jetzt in den letzten zwei Jahren, habe ich immer so um die 500, 600 Tickets verkauft. Aber das ist auch so die Größe, die das Festival auch thematisch und inhaltlich zulässt. Ja, ich hatte am Anfang gedacht, so, ich mache so ein Ding für 5000 Leute. Das gilt gar nicht, weil die Intimität und dieses Safe Space Vibe so wichtig ist. Also das ist so die Größe, die so für alle sehr gut funktioniert die auch diese intime Privatsphäre zulässt, die dieser Raum eben nun mal benötigt.
Okay. Ja, sehr gut. Ich habe nur noch, mein Kopf funktioniert manchmal komisch. Ich habe eine letzte komische Frage. Wo lagerst du deine Riesenbrüste-Logo, das so an deinem
Bild?
Wo ist das? Ich werde die ganze Zeit stehen, heute im Wohnzimmer oder wo?
Das wäre eine gute Idee, gell? Da sind die fast zu groß für. Ja, ich habe so 2x2 Meter große Bubis machen lassen im ersten Jahr und die kommen immer sehr kurz in Einsatz. Die sind bei mir in der Garage. Das ist ja alles sehr self-made, ja.
Ja, aber die sind so großartig.
Hinter Bitchfest stehen nur ich und alles ist sehr self-made. Also auch
dieses
Festival, ganz viel von der Deko. Das war alles von mir zu Hause. Ich habe dann mein ganzes Zuhause leer geräumt und so weiter.
Perfekt.
Bei uns in der Garage sind die ganzen Sachen draußen vor der Tür. Mein kleiner Online-Shop, mein Lager, wo ich die Sachen verpacke. Also sehr hands-on alles.
Das heißt, wenn irgendwelche Sponsoren für dein Festival sich finden lassen, sollen sich bei dir melden. Irgendwelche Kooperationspartner.
Oh ja, bitte. Also wenn sie zum Vibe und zur Mission und zur Haltung passen, dann feiere ich das und dann freue ich mich natürlich über jedwege Unterstützung. Ganz klar und ganz ehrlich.
Geil. Super, Jennifer, das war ein tolles Gespräch. Ich glaube, ich hätte noch 3 Stunden mit dir weiter quatschen können und hoffe, dass wir das bald wiederholen können und uns mal live sehen. Und bis dahin sehen wir uns bald.
Ich muss jetzt unbedingt noch schnell ein Foto machen.
Das mache ich auch, parallel.
Vielen, vielen Dank auch von mir. Es hat richtig Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. Und ich bin gespannt auf den Podcast.
Bis dann. Ciao, ciao.
Jetzt mache ich noch ein Foto. Ja. Genau. Ciao, ciao. Tschüss.